Manche Weine kosten 8 Euro, andere mehrere hundert. Gerade in der Pfalz haben wir da ja so eine Dichte auch an Weingütern und Angeboten, dass ich mich manchmal frage, wie kommen diese großen Preisunterschiede zustande und für was entscheide ich mich da dann überhaupt? In Staffel 1 wurde da schon ein bisschen über Qualität gesprochen und da wurde auch das Thema angesprochen, was man so maximal bei der Produktion eigentlich ausgeben kann, also wie teuer so eine Flasche sein kann, rein aus Produktionssicht. Janina, kannst du das nochmal zusammenfassen? Ich meine, es war irgendwas um die 10 Euro oder so, ne?
Ja, das stimmt. Also wenn man mal in die Produktion reinguckt, da gibt es auch einen Ausspruch von einem berühmten Weinkritiker, der gesagt hat, egal was es ist, am Ende steckt nicht mehr als 10 Euro in der Flasche. Das ist schon krass.
Das ist schon krass, wenn man überlegt, was teilweise Flaschen halt kosten. Ne?
Ja, genau. Also wir können das gerne noch ein bisschen weiter aufdröseln. Aber ja, man stellt sich natürlich die Frage, wenn doch das Maximalinvest, was möglich ist in Qualität, bei um die 10 Euro liegt, warum kosten dann die viele Weine doch deutlich mehr? Ja.
Was steckt denn sonst noch drin? Wie kommt es zustande?
Genau. Also erstmal denke ich, dass diese 10 Euro natürlich ein Durchschnittswert sind und dass bestimmt ganz viele Weingüter, die in so einem gehobenen Segment unterwegs sind, dir sagen würden, ja, aber Moment, wir machen ja noch das und das und im Weinberg machen wir das und das. Und auch da gehe ich schon davon aus, dass man das auch noch mal ein bisschen nach oben schrauben kann, rein von dem, was man draußen investiert.
Das wäre vielleicht noch eine Frage vorweg. Wie kommen die 10 Euro zustande? Also ich meine im Kopf zu haben noch so um die 2 Euro für einen Korken zum Beispiel kann man ausgeben. Ne?
Aber da wären wir schon, also in dieser Rechnung mit den 10 Euro geht man von 70 Cent für einen Korken aus. Es gibt Korken, die so teuer sind. Es kann auch 2,50 Euro sein für ganz tolle Qualitäten, die dann auch abgerochen sind, dass sie TCA-frei sind und so. Dann ist nochmal mehr. In der Rechnung gehen sie von 70 Cent aus tatsächlich.
Und was sonst noch? Also wie setzen sich diese 10 Euro zusammen?
Genau, also die 10 Euro fangen erstmal mit den reinen Produktionskosten an. Und da kann man davon ausgehen, dass wenn man im Weinberg relativ normal arbeitet, man hat keine Steillage, weil Steillagen sind natürlich viel arbeitsintensiver, dass man für einen Weinberg so um die 14.000 Euro ausgibt an Arbeitskosten, was dann runtergerechnet auf einen relativ geringen Ertrag von 50 Hektoliter. Also ihr merkt, man muss ins Detail gehen, weil sonst bringen die Zahlen nichts. 2,10 Euro Weinbergsarbeit sind und da ist schon so ein bisschen Handarbeit, Qualitätsarbeit mit drin. Also wir sind hier schon in einem gehobenen Qualitätsbereich. 2,10 Euro, das ist schon relativ viel. Dann kommt eben der Keller dazu. Auch im Keller ist der Spielraum riesig. Mache ich jetzt ein Holzfass, mache ich es nicht? In welchen Skalierungen wird da gearbeitet? Je höherwertiger der Wein, desto kleinteiliger wird gearbeitet. Da geht man jetzt in dieser Durchschnittsrechnung von 1,49 Euro aus, ohne Holzausbau. Also da seht ihr, wie das so zustande kommt. Und dann kommen diese Nebenkosten, was du gesagt hattest, mit Korken. Und da, das ist übrigens eine Rechnung vom DLR, geht man von 2,42 Euro aus. Das heißt, so reine Produktionskosten und dann noch mit Abfüllung und so sind wir so bei um die 6 Euro. Für einen Wein, der auf einem normal guten Niveau liegt. Dann kommen noch Marketingkosten dazu. Die sind sehr schwankend, je nach Größe des Weinguts. Dann kommt die Marge drauf, die irgendwie verdient werden muss. Dann landen wir irgendwo bei 9 Euro. Und in dieser gleichen Rechnung gibt es aber noch Weine, die eben mehr Premium gerechnet werden. Dann eben mit Barrique-Ausbau und nochmal mehr Ertragsreduzierung im Weinberg und so. Und da sagen die dann in ihrer Rechnung, sie kommen bei 10 Euro raus. Ich denke, man kann es noch ein bisschen immer weiter auf die Spitze treiben, wenn man das will. Aber sind wir mal ehrlich, viel mehr geht dann auch irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist halt Schluss, ne? Also wir hängen jetzt mal bei diesen 10 Euro und fragen uns weiterhin, warum kosten manche Weine dann 100?
Genau, genau. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen, ja.
Ja, also wie kommt das jetzt zustande? Das eine ist, dass je hochwertiger der Wein ist, desto hochwertiger oder aufwendiger ist in der Regel auch das Marketing. Und Marketingbudgets können dann extrem ausgedehnt werden, ne? Also da kann ich schon nochmal ganz schön Geld lassen, wenn ich einfach mehr für die Vermarktung ausgeben muss und dann zum Beispiel aufwendige Packagings mache, ganz tolle Auftritte irgendwo mit hochwertigen Sommeliers zusammenarbeite oder so, ne? Da kann ich schon mal wieder Geld lassen. Dann ist es so, dass auch die Vermarktung von teuren Weinen in der Regel mehr Geld kostet, weil ich hier in den hochwertigen Fachhandel rein muss. Der will ja auch seine Marge noch irgendwie verdienen. Das steckt da auch mit drin. Bei manchen Anbaugebieten, wie jetzt zum Beispiel Bordeaux, verdient nicht nur das Weingut und der Handel, sondern da gibt es noch Zwischenhändler, die die Weine vermarkten, die auch noch was verdienen wollen. All das treibt den Preis nochmal nach oben. Trotzdem merkt ihr so, da kann man jetzt so ein bisschen argumentieren und dann rechnet man auf die 10 Euro halt nochmal 40% für den Handel drauf, was schon recht viel wäre.
Das ist wirklich viel, ja.
Ja, genau. Oder 30% dann Marge für den Winzer nochmal oben drauf und so. Dann landen wir immer noch nicht bei 100. Das heißt, irgendwo gibt es dann eine Grenze, wo es dann auch einfach der Markt ist und wo es ein Stück weit auch Spekulation ist.
Ja. Angebot, Nachfrage vielleicht auch, so. Oder? Wenn das halt alle haben wollen.
Genau, es ist halt die Knappheit des Produktes, das Renommee des Produktes. Wo genau das Produkt sich dann jetzt seine Preispolitik herholt, das kann natürlich unterschiedlich sein.
Hast du so ein Beispiel für besonders Ultra-Premium-High-End-Glas sozusagen?
Ja, also so als eines der teuersten Gewächse, was man weltweit haben kann, gilt Romane Conti. Es gibt die Domaine della Romane Conti in Burgund. Das sind Rotweine, Pinot Noir. Und da gibt es eben diese eine Lage Romane Conti, die ganz berühmt ist. Und ich habe mal gegoogelt, wenn man sowas aktuell haben möchte, blättert man so 28.000 Euro für einen einigermaßen aktuellen Jahrgang hin.
28.000 Euro, hast ja. du das gerade gesagt?
Ja, ja, 28.
Ja, okay, gar kein ja. Problem. Zu welchem Anlass trinkt man den dann?
Trinkt man ja, den überhaupt? Auch. Also werden solche Weine getrunken? Also, oder stehen die halt rum?
Ja, also ich würde sagen, wir kennen nicht die richtigen Menschen. Ne? Natürlich gibt es Menschen, die sowas auch trinken und die das halt irgendwie brauchen dann auch für ihren sozialen Status oder so. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun. Aber viele von diesen Weinen sind doch wirklich Spekulationsobjekte. Und der Preis ab Weingut und der Preis, den wir dann später irgendwo jetzt beim Googlen, so wie ich, sehen, sind ganz unterschiedlich. Ne? Also da wird wirklich der Preis auch nach oben getrieben, indem eben eine Verknappung stattfindet.
Spekulation hast du gerade gesagt, da gibt es auch so Auktionen und so, gell?
Genau. Das relativiert auch das Ganze nochmal, weil wenn man da mal so guckt, was sind wirklich teure Flaschen, die mal so als Einzelflaschen verkauft wurden, dann landet man auch mal jenseits der 100.000. das sind dann Weine so aus Kriegsjahrgängen irgendwie, ne? Also ganz exklusiv, ganz alte Flaschen, die bei Auktionen versteigert werden und wo dann Leute wirklich im sechsstelligen Bereich auch mal für eine Flasche Wein bieten. Das ist, also das ist crazy.
Ja, ne? Da sind wir ja dann auch eher in so einem Sammlerbereich, so genau. Wie für Gemälde oder ja. Sonst irgendwas, ne?
Das also ist wie Kunst, genau. Ja, das ist ein guter
oder
Vergleich.
Alte Sammelkarten.
Ja, genau. Was schätzt ihr, was kostet der teuerste deutsche Wein? Weil wir waren jetzt nur im Ausland mit diesen ganz Premium-Geschichten, ne?
Wahrscheinlich auch mehrere tausend, oder? Ja.
Also hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Aber keine Ahnung.
Weißt du, welcher das ist? Der teuerste deutsche Wein?
Ja, der wird doch häufig in den Rankings der teuersten Weine der Welt sogar aufgeführt. Okay. Und zwar ist das eine Trockenbeerenauslese, also wir sind im Süßweinbereich unterwegs. Was eben Deutschland auch gut kann, vom Schatzhofberg an der Saar. Das ist so eine ganz berühmte Weinlage, Steillage. Und da gibt es ein Weingut, Egon Müller. Großer Name, sehr große Tradition. Und der versteigert immer diese Trockenbeerenauslese. Und da kommen auch mal so 15.000 Euro plus minus.
Abgefahren.
Für eine Flasche.
Wow.
Zustande, ne? Und da kostet aber auch schon der normale Kabinett dann 200, 300 Euro in dem Dreh. Also,
Schnapper.
Ja, total günstig. Das durfte ich auch schon mal probieren. Das schmeckt halt auch wirklich gut. Ja, aber 200 Euro, 300 Euro irgendwie in dem Dreh dafür bezahlen, ist schon eine heftige Nummer, ja.
Da wären wir nämlich bei der Frage, schmeckt man den Unterschied? Also du hast gerade gesagt, schmeckt wirklich gut, aber schmeckt es 200 Euro besser?
Ich glaube, wenn du es weißt, dass du es ins Glas kriegst, dann hast du halt so eine Ehrfurcht und denkst so, Gott, das muss ja jetzt richtig geil sein. Aber zum Glück ist man ja als Profi dann doch so weit geschult, dass man das auch ein bisschen analytisch bewertet. Und ich muss sagen, es ist bei mir nicht immer so, dass ich bei so einem ganz teuren Wein auch direkt Wallungen krieg. Das passiert manchmal auch bei günstigeren Weinen. Da geht es halt auch drum, was ist so das, was dich persönlich als Stil einfach anspricht. Grundsätzlich würde ich sagen, dass man bei diesen teureren Weinen, und die müssen ja nicht unbedingt über 100 Euro kosten, das sind ja auch schon irgendwie 40, 50 Euro ist ja auch schon sau viel Geld für eine Flasche Wein.
Absolut, also ne? Ja,
da schmeckt man einfach, dass die individueller sind. Da wurde einfach anders gearbeitet. Häufig hat das mit sehr handwerklichen Arbeiten zu tun. Da schmeckt man eben auch häufig die Herkunft, das Terroir sehr stark. Und du spürst irgendwie diese Individualität. Die sind auch manchmal so ein bisschen komisch. Im Sinne von, da sind vielleicht sogar so ganz kleine Fehler mit eingebaut, die aber den Wein halt spannender machen. Während jetzt so ein Durchschnittswein für 5 Euro, der muss halt einfach sauber und fruchtig sein. Das heißt, der hat nicht ganz so viel Charakter. Und da denke ich schon, kann man im Stil den Unterschied so ein bisschen spüren, ob es einem persönlich dann wirklich besser schmeckt. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, ne? Das hat damit ja nichts zu tun.
Und wahrscheinlich halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn wir in diese 10.000 Euro Bereiche und sowas gehen, dann hat es nichts mehr mit Qualität zu tun, oder?
Nee, also die Qualität ist auch schon zum Teil bei 12 Euro, bei 13 Euro wirklich super, super gut. Und da wären wir ja auch schon jenseits dieses 10 Euro kann man maximal investieren in die Produktion, ne? Mhm. Von daher, man findet auch schon für weniger Geld definitiv extrem gute Weine.
Ich habe jetzt nochmal eine Frage. Wir haben ja gerade über Auktionen geredet. Ich habe schon mal von dem Wort Subskription gehört, also dass man sich irgendwie bewerben kann auf Weine oder sowas in der Art. Kannst du das mal erklären? Ich weiß ehrlich gesagt selbst überhaupt nicht, was das ist.
Genau, das ist was eigentlich auch so ein bisschen aus dem Bordeaux kommt, dass die Weine im Grunde schon verkauft werden, während die Trauben noch im Weinberg hängen. Das bedeutet, ich bin ein Weingut und ich weiß, mein Wein ist so gefragt, das wird ausverkauft werden. Ja, und dann können eben Händler, aber manchmal auch ein ganz kleiner ausgewählter Kreis an Privatpersonen schon vorher Kisten bestellen. In der Regel geht es immer kistenweise und nicht flaschenweise. Und dann hat man den Wein halt gekauft und kriegt den dann bei Bordeaux so 2 Jahre später vielleicht mal geliefert. Wenn das jetzt in Deutschland wäre, da gibt es auch schon einige, die das machen für ihre großen Weine. Und dann kriegst du den halt 1 Jahr, vielleicht manchmal auch 2 Jahre später geliefert und kannst ihn dann aufbewahren. Vor allem für Händler lohnt sich das, weil die dann eben diese Preise ein Stück weit günstiger Ex-Weingut bekommen, ja, direkt vom Weingut und dann wieder teurer verkaufen können. Vielleicht ein berühmtes Beispiel, weil wir jetzt den teuersten deutschen Wein erwähnt hatten, der ja eine Trockenbeerenauslese ist, also süß. Es gibt in Rheinhessen einen ganz berühmten Riesling, den G-Max. Habt ihr schon mal gehört?
Ja, aber noch nicht probiert.
Nee, das kommt man auch nicht so leicht dran. Das ist ein Riesling vom Weingut Keller aus Flörsheim-Dalsheim.
Ja, das sagt mir sogar was.
Ja, ne, das ist schon ein sehr berühmter Name. Und der macht es so, dass er diesen G-Max, weil jeder den haben will, nur noch in einer 12er-Kiste mit anderen Weinen verkauft.
Ja, so smart. Schlau.
Ja, das heißt, der zwingt dich quasi seinen anderen Kram, der ist wild, um Gottes Willen, das hört jetzt keiner, gell? Der ist auch ganz toll, der andere Kram. Das sind natürlich auch wirklich große Weine, die da drin stecken, mitzukaufen, damit du an diesen G-Max drankommst. Und so machen es Bordeaux-Weingüter oder so oder auch andere zum Teil eben auch, dass du immer so eine Mischung kaufen musst, damit dann auch die Zweitweine verkauft werden. Jetzt bei Keller sind das einfach die anderen großen Gewächse. Also das
die halt einfach auch super gut. Sind wahrscheinlich.
Ja, aber so eine Kiste kostet dann halt auch mal 1,5 in dem Dreh.
Eieiei.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, teuerster Wein der Welt in Deutschland, aber die Pfalz haben wir noch nicht gehört.
Ja.
Wo liegen wir denn da so?
Ihr merkt schon, so bei diesen 4-stelligen Sachen spielen wir nicht ganz so mit. Das sind
auch
dann,
okay.
Ja, voll.
Wir sind bodenständig.
Ja, genau.
Nee, und es sind dann vielleicht auch mal Dinge, dass wenn jetzt ein Pfälzerwein, dann ein sehr alter Pfälzerwein verkauft wird, ne, dann erreichen wir sowas auch mal über Auktionen und so.
Ich kenne auch so die Schatzkammer. Heißen die ja dann manchmal von diesen teuren Weingütern. Da steht bestimmt auch was rum, was man für so viel Geld verkaufen könnte. Also.
Ja, aber das sind natürlich Preise, die sind fiktiv, die haben wir nicht in der Hand. Wenn man jetzt mal wirklich guckt, so beim einschlägigen Online-Handel und da einfach mal die Filter entsprechend einstellt auf Pfalz und dann nach Preis absteigend sortiert, dann landet oben das Kirchenstück aus dem Weingut Bürklin-Wolf.
Ah, okay.
Ja, also da wären wir bei der momentanen Preisspitze. Da ist auch der aktuelle Jahrgang, wo man jetzt gerade subskribieren kann.
Ah, okay.
Ja, also kriegst du dich einfach so, musst dich jetzt quasi auf die Liste schreiben lassen. Das ist ein Wein, der wurde jetzt auch kürzlich von einem Sommelier-Magazin mit 100 Punkten bewertet und so. Also wow. Und der verkauft sich für 300 Euro die Flasche.
Okay.
Also Bürklin-Wolf ist da ganz oben und dann gibt es noch so ein paar andere für Rotwein. Das ist das Weingut Friedrich Becker in Schweigen. Der hat auch einen Rotwein, der so für 240 ungefähr über die Theke geht, über die Online-Theke. Genau, und dann gibt es noch ein paar andere Weingüter, die auch in diesem dreistelligen Preisbereich mitspielen. Rings, Philipp Kuhn bietet da Sachen an, die relativ teuer sind. Es gibt einen ganz teuren Sekt von Weingut Frank John. Eigentlich ein ganz kleines Weingut, aber die machen einen Sekt. Da ist jetzt das Storytelling dann besonders wichtig. Die haben den normal gemacht, das ist ein Riesling-Sekt und haben ihn dann für 1 Jahr in der Bretagne versenkt. im Meer, dann wieder hochgeholt.
Wie kommt man auf so eine Idee?
Der Grand Marais, okay. Und der hat dann auch so richtig Muscheln an der Flasche dran und so und sagen halt, unter den Druckverhältnissen unter Wasser reift er ganz besonders. Aha. Und dann kostet die Flasche halt auch mal 190 Euro in dem Dreh.
Okay.
Ne, also auch bei Sekt gibt es schon Ultra-Premium-Produkte in der Pfalz. Ich würde jetzt schon sagen, dass wir da in einem sehr hohen Preisbereich angekommen sind, auch wenn es jetzt keine 10.000 Euro sind.
Ja. Aber wo kommt es dann her? Also sind es dann die Lagen, die wir hier haben, die dann so teuer sind? Oder wie würdest du das erklären?
Also das Beispiel mit dem Sekt war jetzt eher Storytelling und eben die besondere Machart, der hohe Aufwand natürlich und auch die Knappheit. Das sind nur 120 Flaschen gewesen.
Okay,
Ansonsten ist es eine Mischung aus den Lagen durchaus. Wir haben ja unser Pfälzer Terroir, über das wir auch schon gesprochen haben, wo es so ein paar ganz berühmte Lagen eben gibt. Das Kirchenstück in Forst wäre ein Beispiel. Sehr klein, 3,6 Hektar, wird niemals größer werden. Das heißt, da ist eine Knappheit da, schon per Natur. Ja, und die Lagen bringen halt einfach traditionell gute Weine hervor. Wir haben die Klassifikation des Bayerischen Königshauses von 1828, auf die wir uns berufen können. Da hat eben der bayerische König mal unsere Böden bewertet.
Ne? Ist irgendwie auch schräg, wenn man so überlegt, wo das alles herkommt. Aber okay, dann der bayerische König hat gesagt, ist gut.
Ja, ja, und das zahlt natürlich aufs Renommee von so einem Weinberg dann auch schon alles noch mit ein. Das spielt eine Rolle. Und dann zum Teil auch das Renommee der Weingüter. Böcklin-Wolf eben jetzt wieder als Beispiel, ist ein sehr renommiertes Weingut. Dann gibt es in Deidesheim Wassermann von Buhl, von Winning, die ja alle zusammenhängen und auch eine ganz interessante Geschichte haben. Dann gibt es Winzer, die vielleicht jetzt noch gar nicht so eine lange Geschichte haben, sondern erst so in den 90ern auf den Plan getreten sind, wie Rebholz, Wehrheim, Knipser, auch Friedrich Becker ist eigentlich ein relativ junges Weingut, die aber einfach sehr schnell mit ihren Qualitäten sich ein hohes Renommee erarbeitet haben. Also das spielt da irgendwie alles mit rein.
Ich finde, wenn man über Lagen redet, ist ja auch vielleicht noch so ein Tipp. Es gibt ja da auch unterschiedliche Weingüter. Also man kann vielleicht auch günstiger an ein Kirchenstück kommen zum Beispiel, ne?
Ja.
Wenn man jetzt darauf ein bisschen achten will.
Genau, also die Lagen gehören ja häufig unterschiedlichen Weingütern. Ganz selten gibt es auch Monopollagen. Aber dann hat man immer die Möglichkeit, auch bei einem anderen Betrieb die gleiche Lage zu verkosten und mal zu schauen, wie einem das so schmeckt. Dann wird es ein unterschiedlicher Stil sein. Jedes Weingut hat seinen eigenen Stil, aber die Qualität kann da auch sehr, sehr hoch sein. Und dann ist manchmal der Preis erstaunlich attraktiv auch, wo du wirklich eine große Lage dann, ja, vielleicht dann für 15, 16 Euro kriegst. Trotzdem irgendwie unter 10 Euro dann schon eher selten, ne? Weil wir haben es gehört, wenn ich wirklich
10
was
Euro
Gutes
braucht
will.
Man.
Ja, genau. Ja, vielleicht braucht man auch 6 Euro, je nachdem, wie man arbeitet, aber ne, so ein bisschen Invest wäre schon gut.
Aber was macht ein Luxuswein denn dann zum Luxuswein? Können wir das vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen runterbrechen, zusammenfassen?
Ja, genau. Ich versuche mal zusammenzufassen. Also wir haben jetzt viel über Preis gesprochen und ich würde schon sagen, dass Luxus irgendwo über Preis sich definiert. Allerdings, was für einen persönlich Luxus ist, definiert dann wieder der eigene Geldbeutel. Ne? Das liegt irgendwie auch auf der Hand, dass jetzt für mich Luxus bei einem anderen Preis anfängt, wie für jemanden, der irgendwo in der Vorstandsetage sitzt oder so. Das ist ja klar. Ne? Also je nachdem, was für ein Einkommen man hat. Aber es ist, glaube ich, immer ein Preis, der jenseits dessen liegt, was man sich alltäglich so gönnen würde. Und dann macht, denke ich, den Luxus aber vor allem auch aus, dass man einen Wein hat, der eben eine ganz tolle Machart hat, der handwerklich gemacht ist, der auch eine gute Story irgendwo im Hintergrund hat, sei es jetzt die Lage, sei es das Weingut, dass da irgendwie mehr dahinter steckt als nur ein Getränk. Und im Endeffekt ist der Luxus dann ja auch, dass ich mir selbst erlaube, diesen Wein zu genießen. Weil ich finde es kein Luxus, wenn ich mir den nur kaufe und dann liegt er da 10 Jahre in meinem Keller rum und ich spekuliere damit, dann ist es ein Investitionsobjekt, dann kann ich auch an die Börse gehen. Wein wird dann auch zum Luxus, wenn er getrunken, genossen wird und wir müssen uns auch auf diesen Genuss einfach einlassen und in dem Moment entsteht Luxus.
Total, stimme ich dir vollkommen zu. Also die Flasche dann einfach nur rumliegen zu haben, dass ich sie habe, das finde ich irgendwie.
Ist irgendwie schwierig, also machen natürlich Leute, aber ja.
Ja, das stimmt. Aber da hast du auch vollkommen recht. Ich glaube auch der Geschmack, also ob es einem halt schmeckt oder nicht, ist ja auch dann die Frage beim Luxus. Trotzdem gibt's ja Weine, die jetzt so gefühlt mehr Luxus sind als andere. Wir haben ja eben schon über die ganze Geschichte mit dem Preis und so gesprochen. Aber gibt es vielleicht noch andere Punkte, die man jetzt Leuten auch an die Hand geben kann, die jetzt sagen, okay, ich will mir jetzt mal was gönnen. Mhm. Wie erkennen die denn jetzt so einen Luxuswein eigentlich? Abgesehen vom Preis vielleicht.
Also eine Möglichkeit wäre da, dass man auf die Kritiken von so Weinkritikern schaut. Ich hatte das erwähnt mit diesem Kirchenstück, was jetzt gerade 100 Punkte bekommen hat. Diese 100-Punkte-Skala ist so ganz üblich und 100 Punkte ist das Maximum. Also das gab es, keine Ahnung. Überhaupt schon mal, bin ich mir nicht sicher.
Krass, echt? Das ist ganz selten, dass man das bekommt.
Gerade für trockene Weine ist das wirklich extremst selten. Und wenn die sich durchringen, irgendwas jenseits der 92, 93 Punkte zu geben, dann kann ich davon ausgehen, dass ich da wirklich einen großen Wein bekomme.
Wahrscheinlich treiben die auch den Preis nach oben, oder? Also es funktioniert auch in die andere Richtung.
Total, genau. Natürlich ist es auch so, Beispiel Bordeaux, sorry, es ist halt einfach so ein Paradebeispiel. Da pilgern die Leute immer im Frühjahr hin, dann werden die Jungweine verkostet, danach werden die Punkte veröffentlicht und schwupp, schnellen die Preise in die Höhe, wenn es eben eine gute Bepunktung ist. Also genau, das auf jeden Fall beeinflusst das auch den Preis sehr stark. Das wäre so das eine. Wenn wir jetzt über deutschen Wein sprechen, dann ist tatsächlich ein relativ guter Anhaltspunkt, wenn man nach dem Adler auf der Flasche schaut. Ihr wisst, was ich meine.
Der VDP-Adler.
Yay. Genau, also natürlich haben wir schon gesagt, es gibt ganz viele Weingüter, die auch ohne Mitglied im VDP zu sein, tolle Weinqualitäten machen. Wenn ich mich jetzt aber nicht auskenne, dann ist es eben ein bisschen leichter, da einfach zuzugreifen und da dann eben auch im höherpreisigen Segment mal zu schauen, wenn dann noch so ein doppeltes G auf der Flasche eingeprägt ist.
Das wollte ich gerade auch sagen, dass die zwei Gs, daran kann man sich auch orientieren.
Genau, wobei das ist ja das große Gewächs und in Zukunft werden ja auch andere Weingüter große Gewächse machen. Dürfen. Da gab es ja diese weingesetzliche Änderung. Auch das ist schon ein guter Anhaltspunkt, da zu gucken. Beim VDP habe ich halt einfach eine sehr etablierte Qualitätspolitik, wo ich davon ausgehen kann, da kriege ich wirklich was Tolles und da kriege ich auch einen reifefähigen Wein, den ich jetzt zum Geburtstag von einem Kind kaufen kann und dann weglegen kann bis zum 18. oder so. Ne? Da würde ich schon schauen, mich an solchen Kriterien zu orientieren.
Wer entscheidet eigentlich nochmal das mit den großen Gewächsen? Magst du das nochmal in einem Satz sagen? Ich glaube, das weiß nicht jeder.
Genau, wir müssen ein bisschen trennen zwischen Gesetzgeber und VDP. Vanessa, du hast ja so deine Erfahrungen, gell?
Ja, also ich wurde jetzt gerade letzte Woche eingeladen zur Vorpremiere der großen Gewächse.
Ja, mega.
Und habe da dann aber auch mitbekommen, dass das auch ganz viel noch gar nichts sagt. Ich habe gesucht, wo das ist und war dann erst im falschen Gebäude und habe dann so gefragt, ich suche hier, wo die Vorpremiere ist, von den großen Gewächsen. Und er guckt mich so an, große Gewächse? Und ich so, ja, vom VDP. Und er immer noch, hä? Und ich dachte so, ja, Wein. Ah ja, die sind da drüben.
Ja, okay, da sieht man mal, dass es halt auch ein Nischenthema irgendwo dann doch ist, oder?
Ja, das stimmt.
Genau,
das ganze Luxussegment ist voll Nische, ja.
Aber was ich eigentlich auch meinte, dass wir vielleicht sogar auch VDP nochmal, also erklären. Verein Deutscher Stimmt. Prädikatsweingüter.
Ja.
Und da die höchste Qualifikationsstufe ist dann das große Gewächs.
Sehr gut, genau. Ja. Und wer entscheidet jetzt, ob es eins ist? Das war ja die eigentliche Frage, Rebecca. Also VDP intern ist es so, dass erstmal die Lage klassifiziert sein muss. Da gibt es klassifizierte Lagen. Momentan denken die aber auch drüber nach, ob das alles so noch gut ist. Also es wird auch mal re-evaluiert. Das finde ich sehr sinnvoll. Dinge verändern sich, Klima verändert sich, also macht das Sinn. Und dann ist es jetzt bei diesen Weinen so, dass die im Weinberg geprüft werden. Also da kommen dann die Kollegen und schauen, ob du ordentlich arbeitest, ob die Trauben gesund sind und dass auch eine sensorische Prüfung stattfindet und zwar mehrfach. Einmal noch so
sogar, okay.
Genau, wenn der quasi noch im Keller ist und dann, wenn er abgefüllt ist. Und nur dann, wenn er da durchkommt, darf er auch als großes Gewächs vermarktet werden. Außerdem dürfen diese Weine immer erst am 1.9., deswegen war jetzt auch diese Premiere, Vanessa, vermarktet werden, also sie müssen ein Jahr liegen. Für alle anderen Weingüter, die eben nicht Mitglied im VDP sind, gibt es jetzt auch die großen Gewächse und da ist es so, dass die Schutzgemeinschaften der Anbaugebiete Kriterien festlegen für die großen Gewächse. Da spielt dann sowas rein wie Hektar Höchstertrag, dass man eben nicht zu viel Ertrag erntet, ein Mindestmostgewicht, also genug Zucker in den Trauben drin und auch sensorische Prüfungen sind hier vorgesehen und auch diese Vermarktungsgrenze 1.9. wäre da drin. Also es gibt da schon Sicherungsmaßnahmen, die zu höherer Qualität führen sollen.
Und du hast uns so einen auch mitgebracht zum Probieren.
Ja.
Da kann man jetzt noch die spannende Geschichte erzählen, dass wir den nicht aufgemacht haben, sondern
ja, das
auch
war
so ein
total
Luxusthema.
Verrückt.
Genau, ja, ich habe jetzt mal im Keller geguckt, was ich euch passend mitbringen kann. Jetzt ist mein Keller nicht mit diesen 10.000 Euro Flaschen ausgestattet.
Warum
lohnt sich
eigentlich nicht?
Ja, schade, ne?
Hatte ich jetzt schon irgendwo erwartet.
Und ich wollte euch natürlich auch was aus der Pfalz mitbringen. Und ich habe jetzt eine Flasche aus dem Regal gezogen, aus meiner Heimatstadt, vom Herrenberg in Bad Dürkheim, beziehungsweise Ortsteil Ungstein, für alle, die es genau wissen wollen. Wo ich einfach dachte, Mensch, wäre jetzt auch mal spannend, sowas zu trinken. Wir haben jetzt hier bei Wissensdurst echt schon viel Riesling verkostet. Das hier ist jetzt ein großes Gewächs vom Weißburgunder.
Ich bin gespannt.
Aus 2017. Mhm. Und Weißburgunder lässt man ja häufig nicht so lange reifen. Und dann dachte ich so, ja.
7 Jahre ist der dann. Das ist ganz schön lang für Weißwein und dann noch Weißburgunder.
Genau, genau. Da dachte ich so, das probieren wir mal. Jetzt ist es so, dass eben gerade bei so einem etwas teureren Wein, der dürfte jetzt so um die 40 Euro liegen, geht noch, ne? Aber für unsere Verhältnisse ist schon Geld.
Schon Geld, ja.
Dass man sich da ja dann immer überlegt, so will ich die Flasche jetzt aufmachen oder bräuchte die vielleicht noch ein Jahr? Und dafür gibt es für absolute Freaks ein ganz tolles, ist wirklich so, ein ganz tolles Tool, das nennt sich CoraVer und das haben wir hier jetzt benutzt. Das ist so ein Gerät, was eine Nadel hat, das setzt man oben auf die Flasche drauf und durchsticht mit dieser Nadel den Korken. Und die Nadel hat dann 2 Kanäle. Durch den einen Kanal wird Argon in die Flasche eingeleitet und durch den anderen Kanal.
Oder? Argon ist so ein Gas.
Ein Edelgas. Und auf der anderen Seite kommt dann der Wein raus. Dadurch kommt eben kein Sauerstoff an den Wein dran und ich kann dann diese Nadel wieder aus dem Korken rausziehen. Der Korken verschließt sich wieder. Ja, ist ja ein flexibles Material und dann kann ich die Flasche wieder in den Keller legen.
Ist echt abgefahren, was es alles gibt.
Ja, aber ich dachte, das passt auch ganz gut zu unserer Folge in Richtung Luxus, weil dieses Gerät allein kostet schon einige Euro, 180 oder so. Ich müsste jetzt nachgucken. Es ist echt teuer. Und Argon ist halt auch jetzt nicht das günstigste, um das mal so in eine Flasche Wein reinzuhauen. Es macht mit dem Wein nichts, ne? Aber ist eine kostspielige Spielerei. Ich dachte, jetzt heute machen wir das mal, weil es effektvoll.
Es ist auf
Soll
jeden
ich
Fall
euch nochmal nachschenken?
Ja, genau, wir schenken mal nochmal ein.
Ein hochtechnischer Vorgang hier.
So kann Wein trinken auch aussehen.
Und sich anhören.
Ja. Ja, lustig. Aber jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie schmeckt euch denn jetzt dieser Wein und ist es für euch jetzt Luxus? Also es soll sich ja auch sensorisch widerspiegeln.
Also allein durch das Gerät war das schon ein sehr großer Luxus hier.
Und ich muss auch sagen, ich bin, glaube ich, auch jemand, die sich schon ein bisschen beeinflussen lässt, wenn ich weiß, dass es was Gutes ist, dass es mir
Absolut.
Dann auch irgendwie gut schmeckt. Also zumindest gut riechen tut es schon mal.
Mhm. Ich glaube, es ist auch schwierig, sich davon zu befreien, so komplett.
Ja, das beeinflusst einen dann schon.
Ja, ich finde, riecht echt gut.
Ja, gern. Der hat so was Reifes, so ein bisschen wie so kandierte Melone, auch wenn es das eigentlich nicht gibt, aber wisst ihr, was ich meine?
Ja. Auf jeden Fall so das kandierte, irgendwie so süß riecht der.
Ja, ja. Ne? Ja, also man merkt, dass die Trauben hier auch ordentlich reif waren, was natürlich auch so eine Grundvoraussetzung jetzt bei einem hochwertigen Wein ist, einfach sehr gutes Lesegut, ohne das geht's nicht. Was ich noch im Geruch habe, ist so ein bisschen Karamell, noch so ein bisschen so gebrannte Haselnüsse oder sowas. Also ne, Holzfass dürfte hier im Spiel gewesen sein, es geht so ein bisschen in die Richtung. Aber natürlich auch schon deutliche Reifearomen. Hefelager wurde hier auch gemacht, das riecht man einfach, dass der lange auf der Hefe lag. Also man riecht an dem Wein, dass da vieles richtig gemacht wurde und das ist halt dann hochwertig. Ne?
Ja. Ganz ungewöhnliche Gerüche für so einen Weißburgunder, muss ich ehrlich sagen, oder? Mhm. Also ja.
Ja, ja. Säure ist da, aber halt super in diesen Körper eingebunden. Der ist recht kräftig, was jetzt auch gar nicht so typisch für einen Weißburgunder ist. Das liegt dann einfach dran, dass man hier bei diesem großen Wein halt auch auf eine späte Lese abgezielt hat, um einfach mehr Kraft mitzugeben. Und ich denke, jetzt ist er 7 Jahre alt. Ich finde es interessant, ihn jetzt zu verkosten. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, wir hätten den CoraVer nicht unbedingt benutzen müssen, weil er ist doch schon, er hat schon eine deutliche Reife, ne? Ja. Also ich würde ihn jetzt nicht noch viel länger liegen lassen. Ich würde mal sagen 10 Jahre und dann ist gut. Das ist dann beim CoraVer so ein bisschen der Knackpunkt, wo dann du machst es, du holst den Wein da mit diesem Argon raus und dann merkst du entweder so, ja, ist eigentlich jetzt genau auf dem richtigen Trinkpunkt, brauche ich nicht mehr wegzulegen.
Stimmt.
Oder du merkst, ja, der ist zwar noch zu jung, aber der schmeckt mir so gut, ich möchte die Flasche eh leer trinken. dann brauchst du das Spielzeug auch nicht, dann kannst du gleich den Korkenzieher nehmen. Ne? Also ich möchte jetzt nicht zu viel Werbung auch für dieses System machen, das ist lustig, das zu besitzen. Aber der übliche Pfälzer Durst kommt, glaube ich, mit diesen Probierschlücken eh nicht aus.
Nee, ich glaube auch.
Also der ist schon echt lecker, ich könnte den jetzt auch weiter trinken.
Ja, ne? Also der würde jetzt auch einfach gut schmecken, wenn wir den jetzt so noch zum Abendessen hätten. Speisenbegleiter sind natürlich solche eher komplex angelegten Weine wie der hier jetzt auch ganz toll.
Ist es eigentlich immer so, dass diese Luxusweine und diese teuren, so, die sind schon einfach so komplex? Also, dass man da so einen krass geradlinigen findet, ist wahrscheinlich dann kein Ding.
Also ich würde jetzt halt nicht für einen Wein irgendwas jenseits der 20 Euro ausgeben wollen, der keine Komplexität hat.
Ja, okay, verstehe.
Sorry, also genau. Das funktioniert nicht. Und der Luxus, der Preis muss ja ein Stück weit auch gerechtfertigt werden über die Machart. Und dann kommt Komplexität fast unweigerlich zustande. Wenn das nicht zustande kommt, ist was schiefgelaufen. Also ja, die sollten schon komplex sein. Wobei das, ich finde Komplexität und Gradlinigkeit sich auch nicht unbedingt ausschließen. Das hier ist jetzt schon einer, der halt eher üppig ist und reif, auch weil er 7 Jahre alt ist. Gradlinigkeit kann ja auch bedeuten, dass das ganz glasklare, geschliffene Aromen sind, eine sehr prägnante Säure und so. Und dann hat er trotzdem Komplexität, weil er verschiedene von diesen glasklaren Aromen hat. Also ist irgendwie verschiedene Stile natürlich möglich. Ja. Lecker, oder?
Auf jeden Fall. Also
ja, ich finde ihn auch sehr gut. Ich muss aber meine Aussage doch nochmal revidieren, was es angeht, dass ich mich davon beeinflussen lasse, weil zum Beispiel bei der Vorpremiere der großen Gewächse hat mir auch einiges, ehrlich gesagt, nicht so geschmeckt. Mhm. Was aber auch daran liegen kann, und da sind wir wieder beim Thema Lagerung, dass so komplexe Weine ja auch dafür gemacht sind, die jetzt nicht unbedingt direkt im selben Jahr zu trinken, ne?
Ja, voll. Also wenn die noch ganz jung sind, kann das doch sein, dass du wirklich das Gefühl hast, da ist wie so eine Scheibe vorne dran und der kommt noch gar nicht richtig durch. Absolut. Und man spricht ja auch gern von dieser Reduktion. Das hatten wir in unserer Fehlerfolge auch schon mal besprochen. Und gerade das ist so ein Thema, was momentan ja viele Weine haben und was dadurch, dass es reduktiv ist, ja dann noch wegoxidieren kann, um es mal ganz platt zu sagen, und dem Wein auch eine gewisse Lagerfähigkeit verleiht. Und da ist es super spannend zu beobachten, wie die sich entwickeln. Und in der Jugend sind die dann oft auch noch ein bisschen überlastet davon quasi und kommen dann noch. Trotzdem ist es so, dass wenn du öfter hochwertige Weine verkostest, du auch in so einem, der in seiner Jugend vielleicht noch ein bisschen still wirkt, die Struktur einfach fühlen kannst, dass da sich was entwickeln wird. Das hängt wirklich viel an der Struktur am Gaumen auch. Da braucht man aber viele Jahre Trinkerfahrung. Aber Vanessa, es kann auch trotzdem immer noch sein, dass der VDP gesagt hat, ja, ist super, und du sagst, nee, sorry, doch nicht. Also da dürfen wir jetzt, glaube ich, auch mal ganz offen sein, dass es muss einem nicht schmecken, nur weil die gesagt haben, das ist mega gut. Da gibt es bestimmt auch immer mal Geschichten zwischendrin, wo man sagt, nee,
es ist ja
kommt bei
Ende
mir nicht an, das ist okay.
Alles Geschmackssache, also wenn man, wenn das einem nicht schmeckt, dann ist es auch kein Luxus. Also
ja, genau, dann ist es.
Muss einem halt auch schmecken. Oder?
Ja, genau, das ist total, total okay, und da gibt es auch mal ein paar Ausreißer irgendwie, nach oben und nach unten.
Ja, ne? Also ich glaube schon, dass zum Beispiel mein Gaumen da durchaus auch noch ein bisschen Training vertragen kann, und Geschmäcker ändern sich ja auch über die Zeit.
Ja, ja.
Aber genau, Luxus und teuer, oder teuer muss nicht unbedingt Luxus sein, und
Luxus muss nicht unbedingt teuer sein.
Genau.
So.
Das war Wissensdurst, der Weinpodcast der Rheinpfalz. Mehr Weinwissen gibt's unter rheinpfalz.de/wein. Bei Fragen und Anregungen freuen wir uns über eine Mail an wissensdurst@rheinpfalz.de. Oder, wenn ihr auf Spotify hört, über einen Kommentar direkt unter der Folge.